Wer nichts weiß, muss alles glauben. Damit es nicht so weit kommt, berichten wir jeden fünften Mittwoch im Monat um 20 Uhr in unserer Redaktion auf Kante genäht über Münchner Themen aus den Bereichen Soziales und Bürgerrechte. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde auf Kante genäht, hier auf Radio Lora München.
Das heutige Thema ist die Lebensschutzszene, wie sie sich selber nennt. Was es damit auf sich hat und wer da welche Ziele verfolgt, werden wir analysieren. Wir werden über relevante Münchner Akteurinnen dieser Szene und die Gegenaktionen der Pro-Choice-Aktivistinnen sprechen. Am vergangenen Samstag gab es in München den sogenannten Marsch fürs Leben, über den wir kurz berichten werden. Abschließend werden wir in einem Resümee die Situation in München zusammenfassen und überlegen, worauf wir uns zukünftig einstellen müssen. Wir, das sind Francesca, Linda Dahm und ich, Mike Große-Hering, und wir freuen uns, dass ihr hier zuhört. Francesca, magst du den Anfang machen und dich vorstellen?
Voll gerne. Hi, liebe Leute, ich bin Francesca. Meine Pronomen sind sie, ihr, they, them. Ich bin Feministin und ich bin beim Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München organisiert. Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Initiativen, Organisationen, Parteien und Privatpersonen, die sich für reproduktive und sexuelle Selbstbestimmung einsetzen.
Lina, du bist freie Journalistin, Aktivistin und Feministin. Manche Journalistinnen scheuen die Bezeichnung Aktivistin, du aber nicht?
Nee, ganz und gar nicht. Für mich geht beides sehr, sehr gut zusammen. Ich bin eine politisch aktive Person, ich bin Feministin und damit eben auch Aktivistin. Wenn ich journalistisch arbeite, halte ich mich aber natürlich an journalistische Standards. Und klar leitet mein politisches Interesse mich bei der Themenauswahl meiner Schwerpunkte. Und deswegen arbeite ich auch unter anderem zu Antifeminismus und den antifeministischen Allianzen, um die es ja heute gehen soll.
Meine Studiogästin Francesca sowie Lina Dahm und ich reden über die selbsternannten Lebensschützer, die auch in München rührig sind. Aber schauen wir zuerst in die USA. Und hören wir, was dort letztes Jahr passierte.
Der oberste Gerichtshof der USA hat das liberale Abtreibungsrecht gekippt. Der mehrheitlich konservativ besetzte Supreme Court machte mit seiner Entscheidung den Weg für schärfere Abtreibungsgesetze frei. Bis hin zu kompletten Verboten in einzelnen Bundesstaaten. Anfang Mai war bereits ein Entwurf des Urteils bekannt geworden. Schon danach hatte es Proteste in mehreren Städten gegeben. Kerstin Klein in Washington. Was bedeutet das nun für die Amerikanerinnen?
Also erstmal ist hier ein riesengroßer Jubel ausgebrochen bei den Demonstrierenden, die schon seit Wochen hier stehen und darauf gehofft haben, dass das Recht auf Abtreibung gekippt wird. Umgekehrt große Enttäuschung bei der anderen Seite. Ja, was bedeutet das? Es ist erstmal entschieden worden, ein Fall aus Mississippi, wo Abtreibung nach der 15. Woche verboten werden sollte. Dieses Urteil ist aufrechterhalten worden und es ist in der Urteilsbegründung auch ganz klar gesagt worden, das Grundsatzurteil zur Abtreibung, Roe versus Wade, was hier seit fast 50 Jahren Bestand hatte, das ist gekippt. Das heißt, das Gericht sagt, in der Verfassung steht nichts zu einem Recht auf Abtreibung, das gibt es nicht. Eine totale Abkehr von dem, was das Gericht in fast 50 Jahren gesagt hat. Und das heißt, dass Abtreibung jetzt wieder auf Bundesstaatebene von den Gesetzgebern geregelt werden muss. Und da gibt es schon mehrere Bundesstaaten in den USA, die für den Fall sehr restriktive Gesetze erlassen haben, die jetzt alle in Kraft treten werden. Das heißt, die Abtreibung wird in weiten Teilen der USA illegal werden in der Folge dieses heutigen Tages.
Das ist ein Ergebnis der Arbeit antifeministischer Allianzen, mit denen ich mich eben schwerpunktmäßig befasse. Am 24. Juni 2022 kippte der Supreme Court, der oberste Gerichtshof in den USA, dieses Grundsatzurteil Roe versus Wade. Es gibt damit kein verfassungsmäßig geschütztes Recht auf Schwangerschaftsabbruch mehr in den USA. In einigen Bundesstaaten gibt es Gesetze, die Schwangerschaftsabbrüche komplett verbieten. Was die Journalistin hier bereits andeutet und ExpertInnen damals schon ankündigten, ist mittlerweile Realität geworden. In einigen Bundesstaaten haben ungewollt Schwangere nun keine Möglichkeit mehr, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. In South Carolina legten die Republikaner Anfang diesen Monats sogar einen Gesetzesentwurf vor, der Schwangerschaftsabbruch wie Mord bestrafen soll. Ungewollt Schwangere, die einen Abbruch vornehmen, laufen also Gefahr, exekutiert zu werden. Mit dem sogenannten Lebensschutz hat das alles also nichts zu tun. Die Szene hierzulande feiert diese Entwicklung auf ihren Social-Media-Kanälen dennoch. Ja, dieses Kippen von Roe v. Wade war nur der Anfang. Die Ehe für alle, sogenannte Interracial Marriages oder gar das Recht zu verhüten, stehen mittlerweile auf dem Prüfstand. Darüber hinaus werden in einigen Staaten Rechte von Transpersonen massiv angegriffen. Diese sollen zukünftig zum Beispiel keine medizinische Versorgung mehr erhalten oder sie sollen mittels Sprechverboten aus dem öffentlichen Leben verschwinden. Aus meiner Sicht eine wirklich dystopische Entwicklung. Auch die wird Menschenleben kosten, genauso wie das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen. Dabei fing der Tag hierzulande recht gut an. Hören wir mal gemeinsam in eine Abstimmung im Bundestag rein.
Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind die Fraktionen Die Linke, die SPD-Fraktion, Bündnis 90, die Grünen und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Enthaltungen sehe ich nicht. Enthaltung sehe ich nicht. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen.
Ja, was wir hier gehört haben, ist der Jubel über die Streichung des Paragraphen 219a Strafgesetzbuch. Auch der fiel an diesem 24. Juni 2022. Was man jetzt im Radio nicht hört, ist, die Abgeordneten standen am Schluss auf, drehten sich um und applaudierten unter anderem Christina Hähnel, die an diesem Tag mit MitstreiterInnen im Publikum saß. Also jener Ärztin, der es mit zu verdanken ist, dass dieser Paragraph endlich gestrichen wurde. Davor waren sie und ihre KollegInnen immer wieder von AbtreibungsgegnerInnen angezeigt worden. Die Bundesregierung strich also endlich den Paragraphen 219a aus dem Strafgesetzbuch, der verbot sogenannte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Bei dem Paragraphen ging es aber nicht um ein Werbeverbot, sondern eher um ein Informationsverbot für Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Ärztinnen, die auf ihren Webseiten also darüber informierten, dass sie Abbrüche durchführen, wurden dann dafür angezeigt. Bei einer Gruppe von Menschen führte diese Entscheidung im deutschen Parlament zu großer Entrüstung, nämlich bei selbsternannten LebensschützerInnen. Die sahen und sehen in der Streichung des Paragraphen 219a den Beweis, dass unsere Gesellschaft den Schutz des sogenannten ungeborenen Lebens nicht würdigen würde. Für sie ein Beweis des Niedergangs unserer Gesellschaft. Was wir aktuell auch sehen, Antifeminismus und Schwangerschaftsabbrüche sind Kampagnenthemen für verschiedene AkteurInnen. Wir haben da Rechte, wir haben Neonazis, wir haben Konservative und Personen aus fundamental christlichen Spektren, die das Thema aus verschiedenen Motiven heraus bearbeiten. Bei der Abstimmung im Bundestag waren sich ja, wie wir vorhin gehört haben, die Union und die extrem rechte AfD einig.
Ja, da stellt sich mir schon die Frage, Lina, woher kommen die Abtreibungsgegnerinnen? Wer sind sie? Was treibt sie an?
Ja, angetrieben sind sie von ihrer Ideologie, die eben in diesen Milieus vertreten wird. Und diese schauen wir uns jetzt einmal ein bisschen genauer an. Und dafür hast du, Mike, beim letzten sogenannten 1000-Kreuze-Marsch hier in München im Oktober letzten Jahres mit einigen Abtreibungsgegnerinnen gesprochen. In der Regel muss man sich ja mit Rechten und AntifeministInnen nicht unterhalten, um sich mit ihrer Ideologie zu beschäftigen. Aber wir nehmen heute ausnahmsweise doch ein paar Aussagen von Abtreibungsgegnerinnen zur Hand, um vier grundlegende Ideologiefragmente der Szene vorzustellen. Da wäre zum einen die Binarität, also eine sehr zweigeschlechtliche Weltsicht. Demnach gibt es für sie eben Mann und Frau mit ihren jeweils zugeschriebenen Rollen innerhalb der Gesellschaft.
Eine Abtreibungsgegnerin?
Die Mütter dürften nicht gezwungen sein, so früh zurück in die Arbeit zu gehen, weil die Kinder für eine feste Bindung in ihrem Leben und für Stabilität im Leben die Mutter länger brauchen.
Ja, interessant ist, dass sie hier nicht von Vätern spricht, also nur von Müttern, aber sei es drum. Diese Aussage lässt durchscheinen, dass Frauen aus Sicht der AbtreibungsgegnerInnen eben in erster Linie Mütter sind. Eine Frau, die sich bewusst gegen Kinder oder gar für einen Abbruch der Schwangerschaft entscheidet, die kommt in ihrer Vorstellung schlicht nicht vor. Sie wird immer vielmehr von äußeren Umständen dazu gezwungen, sei es der Partner, BeraterInnen von Pro Familia, das große Feindbild der Bewegung, oder eben der Gesellschaft im Gesamten, die Abbrüche bagatellisieren würde.
Gabriele Kubi sagte in ihrer Rede beim Marsch 2022, wenn wir nicht mehr glauben, dass wir von einem guten Gott gewollt und nach seinem eigenen Bild in gleicher Würde geschaffen sind, dann stürzen wir in die Barbarei und nennen es Fortschritt. Also Barbarei, stürzen in die Barbarei, das sind ja schon krasse Vorwürfe. Was hat es damit auf sich?
Das schließt an diese eben schon erwähnte Aussage, dass es mit unserer Gesellschaft den Berg runtergehen würde. Also ein weiteres Ideologiefragment dieser Szene. Der Grund für den vermeintlichen Niedergang sei eben ein Werteverfall, für den vor allem die bösen 68er und die sogenannte sexuelle Revolution verantwortlich seien. Man klammert sich also an gute alte Zeiten. Es ist eine etwas ominöse Vorstellung einer Gesellschaft, die es so nie gab, aber eben ihrer Meinung nach auf einem Wertefundament stand, das ihren Vorstellungen entsprach, also auch religiösen Vorstellungen. Zur Erinnerung, in dieser Vorstellung sind Frauen Mütter und gehören an den Herd. Sie dürfen innerhalb der Ehe vergewaltigt werden und Scheidungen existieren nicht. Und in diese Zeiten will, glaube ich, niemand von uns zurück. Wir haben noch einen weiteren kurzen Einspieler vom Tausendkreuzemarsch.
Es sind ja nur wenige Tage in diesem Zyklus, wo die Frau wirklich empfängnisbereit ist und auch schwanger werden kann. Das Kind, wenn es dazu kommt, wäre es eine Frühabtreibung. Ja, ja. Also deshalb ist es nicht erlaubt. Da sage ich gleich, es ist seltsam, dass man dieses Medikament, ein starkes Hormon, einfach so in der Apotheke kaufen kann, ohne Rezept, ohne was. Einfach so. Es ist ja nicht ein Gummibärle, was man irgendwie zu sich nimmt. Gut, da kann sich ja auch dran verschlucken, aber nehmen wir mal an, das geht, das ist klar. Und es ist, rührt sich kein Widerstand. Von ärztlicher Seite nicht. Die meisten Ärzten ist es egal. Die haben selber einige andere Aufgaben und eigene Probleme. Und ich will jetzt meine Arztkollegen nicht verurteilen, sondern ich denke, dass man alle mehr aufmerksam sein sollten. Also wenn wir über 100.000 Kinder haben, die im Jahr in Deutschland abgetrieben werden, dann ist das ein großer Warnruf, den alle hören sollten. Aber nicht um zu verurteilen, sondern um es besser zu machen.
Ja, Mike, du hattest den Arzt vom Bund katholischer Ärzte, der selbst ein sehr umtriebiger Abtreibungsgegner hier aus der Gegend ist, um seine Einschätzung zur Pille danach gefragt. Als in den 60ern diese Pille auf den Markt kam, also die Pille an sich, gab es in weiten Teilen der Gesellschaft große Entrüstung. Vielen ging es um die Moral. Anfang bekamen ja auch nur verheiratete Frauen überhaupt die Pille. Viele AbtreibungsgegnerInnen stehen der Pille bzw. Verhütung im Allgemeinen bis heute eher skeptisch gegenüber, was auch mit der Haltung des Vatikan damit zu tun hat. Was aber auch mit der sehr strikten Sexualmoral zu tun hat. Sex dient aus Sicht dieser AbtreibungsgegnerInnen vor allem in erster Linie der Fortpflanzung innerhalb der Ehe aus Mann und Frau, und alles andere ist aus ihrer Sicht eben Sünde. Neben dieser sehr rigiden Sexualmoral war und ist eine Position, dass Deutschland seine Zukunft gefährde. Also es geht hier um die sogenannte demografische Krise. Das klang in diesem Einspieler gerade auch ein bisschen an. Ein weiteres Ideologiefragment innerhalb der Szene, das gerade wieder Konjunktur hat. Ende letzten Monats zum Beispiel verteilte ein Anti-Abtreibungsaktivist Flyer in München. Den einen habe ich gerade hier vor mir liegen. Zu sehen ist das Gesicht eines Arztes, den ich jetzt hier nicht namentlich nennen werde, aber unter seinem Konterfei steht eben, dass er Facharbeiter schlachte. Ja, auch wenn sie sich von denen eigentlich stets distanziert und eher auf goldene Samariter macht, steht die sogenannte Lebensschutzbewegung beim Thema Demografie Schulter an Schulter mit der Rechten und der extremen Rechten. Diese extreme Rechte will, ganz kurz gesagt, über die Kontrolle des gebärfähigen Körpers die Beschaffenheit eines sogenannten Volkskörpers bestimmen. Sinkende Geburtenraten stehen dem natürlich diametral entgegen. Verantwortlich gemacht dafür werden unter anderem Feministinnen. Wir hören jetzt noch ein Statement aus dem letzten Oktober.
Zum einen sind wir hier fürs Gebet, weil wir der Überzeugung sind, dass das Gebet für eine gute Sache am meisten bewirkt, für alle, für ungeborene Kinder, auch für die Mütter, die in einer schwierigen Situation sind und für alle anderen Beteiligten. Das ist unsere, ja, wir stehen für Menschenfreundlichkeit und wir sind davon überzeugt, dass das Gebet was bewirkt.
Ja, das vierte und letzte Ideologiefragment dieser sogenannten Lebensschutzbewegung leitet hier der Sohn von Wolfgang Hering mit dieser Aussage ein. Also reden wir mal über Glaube, reden wir über Religiosität. Nicht alle AbtreibungsgegnerInnen sind fundamentalistisch, legen also beispielsweise die Bibel wörtlich aus. Einige, wie der österreichische Aktivist Alexander Tschukuel zum Beispiel, wünschen sich jedoch schon einen Staat mit Gott, wie er es zuletzt in Innsbruck ausgedrückt hat. Allgemein ist es schon so, dass für viele religiöse Motive Hauptbeweggrund für ihren Aktivismus sind. Sie vertreten unter anderem auch das von Papst Pius erfundene Konstrukt der sogenannten Simultanbeseelung, also dass beim Verschmelzen von Same und Eizelle ein vollwertiger Mensch entstehen würde. Ein Konzept, das übrigens in der heute gültigen Gesetzgebung zur Abtreibung auch Eingang fand. Als das Bundesverfassungsgericht nämlich in den 70ern bzw. 90ern über den Paragraphen 218 entschied, war es eben dieses Konzept, das sie dazu bewog, Schwangerschaftsabbrüche weiterhin zu verbieten. Abtreibungsgegnerinnen berufen sich auf diesen Paragraphen, obwohl sie ihn in seiner jetzigen Form eigentlich ablehnen. Schließlich verhindert er Schwangerschaftsabbrüche ja nicht vollständig. Wir haben noch einen Gesprächsfetzen aus eurem Gespräch, den ich auch noch kurz einordnen wollte.
Meistens wird er mit allen erlaubten und manchmal auch nicht erlaubten Mitteln versucht zu stören von linken Gegendemonstranten. Es ist, wie es ist. Wir versuchen es mit christlicher Gesinnung zu nehmen, mit Gelassenheit und auch, also es liegt uns fern, denen gegenüber feindselig gesonnen zu sein. Wenn die gegen uns gegenüber feindselig sind, dann ist halt so. Aber wir lassen uns dazu keinen Feindseligkeiten anstacheln. Wir bleiben bei unserer Sache und konzentrieren uns auf uns.
Ja, also es geht um den Gegenprotest, der natürlich immer sehr vertreten ist, auch hier in München glücklicherweise. Da kommen wir später auch nochmal drauf. Genau, er spricht hier davon, dass sie ja immer friedlich beten. Das ist eine sehr beliebte Erzählung, die wir immer wieder in verschiedenen Varianten hören und lesen. Was sogenannte Lebensschützerinnen aber tun, ist die Aufrechterhaltung des Status quo. Und der sieht für ungewollt Schwangere, BeraterInnen oder eben auch Ärztinnen, die Abbrüche machen, eben gar nicht so friedlich aus. Es ist ein Status quo, der gegen die Menschenwürde verstößt und in der heutigen Zeit aus meiner Sicht keinen Platz mehr hat. Mit verantwortlich für die Aufrechterhaltung sind auch einige Münchner AkteurInnen und die schauen wir uns auch gleich noch gemeinsam an.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Lina, mach du doch mal bitte weiter.
Mit den AkteurInnen und wo das Ganze eigentlich herkommt, wer das Ganze eigentlich auf die Straße trägt. Die Lebensschutzbewegung ist natürlich bundesweit aufgestellt. Aktuell gibt es circa 50 Vereine, plus, minus. Ich glaube nicht, dass ich alle auf dem Schirm habe, aber es sind so um den Dreh. Und die bezeichnen sich eben explizit als LebensschützerInnen. Dazu kommen aber noch zahllose Einzelpersonen, Parteien, Vereine, Netzwerke, die ihrerseits Anti-Choice-Positionen vertreten. München ist eine Hochburg der Bewegung. Bayern ist eine Schwerpunktregion, was nicht zuletzt auch auf konservative und religiöse Gesellschaftsstrukturen zurückzuführen ist. Wir haben hier einige erst katholische Bistümer wie Augsburg, Passau oder auch Regensburg, die zumindest in ihren Bistümern auch prägend sind. Aber eben auch Parteien wie die CSU haben ermöglicht, dass sich hier eine wirklich einflussreiche Bewegung entwickeln konnte. In kaum einer anderen Region ist die Versorgungslage für ungewollt Schwangere so schlecht wie in Bayern. Dass diese Situation sich bessert, ist übrigens, um das einmal noch einzuschieben, nicht in Aussicht. Wenn wir uns Prognosen zur Landtagswahl im Oktober anschauen, sind rund 75% der Wählerinnen bereit, konservative bis extrem rechte Positionen zu wählen. Da ist also, wenn wir das mal so ausdrücken, Luft nach oben. Aber zurück zu den Münchner Anti-Choice-AkteurInnen. Wir haben gerade eben den Sohn von Wolfgang Hering gehört. Wolfgang Hering ist Leiter zweier Vereine, die in München seit einer gefühlten Ewigkeit ungewollt Schwangere, Ärztinnen oder auch BeraterInnen unter Druck setzen. Mit seinem Verein Euro pro Life organisiert er die sogenannten 1000-Kreuze-Märsche. Die fanden in den letzten Jahren immer im Mai oder im Oktober in München statt. Dabei ziehen immer ein paar Dutzend AbtreibungsgegnerInnen Choräle, singen durch die Innenstadt. Einige von ihnen haben weiße Holzkreuze geschultert. Und darüber hinaus ist Wolfgang Hering Vorsitzender des Vereins Helfer für Gottes kostbare Kinder. Die machen monatliche Gebetsmärsche zu Kliniken oder Beratungsstellen in München. Das sind in der Regel so 10 Personen, die da mit ihren Rosenkränzen in der Stadt unterwegs sind. Was ich krass finde für die Zeit der Zwischenkundgebung, schließt die betroffene Beratungsstelle von Pro Familia hier in München quasi ihre Türen. Ungewollt Schwangere, die gesetzlich verpflichtet sind, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, haben in dieser Zeit also keine Möglichkeit dazu. Hering, der wie sein Sohn immer betont, dass sie ja nur helfen wollen, ist auch aktiv bei den 40-tägigen Mahnwachen von 40 Days for Life oder 40 Tage für das Leben, die seit 2016 in Deutschland stattfinden. Also immer im Frühjahr und im Herbst stehen kleine Gruppen von AbtreibungsgegnerInnen mit Schildern in München-Freiham und in einigen anderen Städten vor einer Klinik, in der eben Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. Aktuell gibt es Debatten darüber, dass es diese Versammlungen außerhalb von Sicht und Hörweite von Kliniken und Beratungsstellen stattfinden sollen. Die Stadt Pforzheim hatte eben versucht, so eine Bannmeile, nennt sich das, einzuführen. Die AbtreibungsgegnerInnen klagten dagegen, zunächst auch erfolgreich. Dabei wurde aber eben auch sichtbar, dass es eben ihnen nicht ums Beten alleine geht, das könnten sie ja schließlich überall tun, sondern dass sie es eben dort machen, wo Leute eben hin müssen, um zu arbeiten oder eben sich entweder einen Beratungsschein zu holen oder eben eine Abtreibung durchzuführen. Ja, wir machen schwupps weiter. Ansprechpartnerin für die Münchner Dependance von 40 Tage für das Leben ist Silja Fichtner und die wiederum ist Vorsitzende des Vereins Stimme der Stillen, also dem Verein, der in München seit 2021 den sogenannten Marsch fürs Leben organisiert.
Ja, Marsch fürs Leben. Der fand vergangenes Wochenende wieder statt und gleich bekommt ihr hier auf Radio Lora eine erste Analyse der Geschehnisse. Hören wir mal beispielhaft rein, wie es bei dieser Demo zugeht.
Raise your voice! My body, my choice! Raise your voice! My body, my choice! Raise your voice! My body, my
choice! Ja, das war ein schöner Sprechchor von GegendemonstrantInnen. Genau, ich schiebe jetzt voran, dass das hier eine Vorab-Analyse ist, wie Mike gerade gesagt hat. Das Ganze war jetzt am Samstag und ich bin natürlich noch am Sichten des Materials, meiner Bilder, der Reden und so weiter und so fort. Aber ein paar Dinge kann ich, glaube ich, schon sagen und auch einordnen. Ich würde grundsätzlich sagen, dass beim letzten Marsch für das Leben sehr viel Schein war. Ich würde auch sagen, dass in einigen Bereichen mehr Schein als Sein war. Liest man die Nachberichterstattung der OrganisatorInnen, dem Verein Stimme der Stillen und der einschlägigen Vereine wie der Aktion Lebensrecht für alle, der Jugend für das Leben, den Christdemokraten für das Leben und so weiter, dann könnte man meinen, dass die Veranstaltung ein ganz großer und voller Erfolg war. Tatsächlich waren es erneut mehr AbtreibungsgegnerInnen, die eben zu diesem dritten Marsch fürs Leben nach München gekommen sind. Die Zahlen überschlugen sich über den Tag ein wenig. Am Anfang während des Marschs war meiner Erinnerung nach von 2.500 bis 3.000 die Rede. Am Ende des Tages konnte man in einigen einschlägigen Medien wie der extrem rechten Jungen Freiheit von fast 4.000 TeilnehmerInnen lesen, die sich eben dem Marsch fürs Leben angeschlossen hatten. Die Polizei spricht von bis zu 3.900 Teilnehmenden. Mal, wir haben unser Videomaterial ausgewertet und kamen zu einem anderen Ergebnis. Wir würden sagen, dass es schon 2.500 waren, darunter aber wieder viele Kinder, auch unter 14 Jahren, die wir eben nicht mitzählen, sodass wir auf ein Endergebnis von 2.100 bis 2.200 Personen kommen. Aber dieses Numbers Game ist immer so ein bisschen schwierig und auch müßig. Am Ende des Tages fokussiere ich mich also lieber auf die Inhalte. Das Berliner What the Fuck-Bündnis, das seit vielen Jahren die Proteste gegen das Berliner Äquivalent, also den dortigen Marsch für das Leben, organisiert, hat aus meiner Sicht richtigerweise davor gewarnt, dass AbtreibungsgegnerInnen in der nahen Zukunft nochmal aufdrehen werden. Und einer der Gründe dafür ist, dass im Moment eine Kommission zusammengekommen ist, die sich mit der Zukunft des Paragraphen 218 befassen wird, also dem Paragraphen, der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland bis heute illegal macht. Rückschlag war ja für die Abtreibungsgegnerinnen diese Streichung des Paragraphen 219a im Juni, von dem wir gerade vorhin schon gehört haben. Mobilisierend wirkt aktuell zudem die im Raum stehenden Pläne, eben ungewollt Schwangere, Praxen, Kliniken und Beratungsstellen mittels Bannmeilen besser zu schützen. Auch die steigenden Abtreibungszahlen sind ein Faktor und auch der schwindende Einfluss der Kirchen setzt sie unter Druck. Insgesamt merkt die Szene also, dass sie und ihre radikalen Positionen in unserer Gesellschaft keine Mehrheiten mehr hat. Nach innen, also in die Szene hinein, wirkte der Marsch also mit Sicherheit empowernd. Das Wetter war top, die Organisation lief, es gab entlang der Route punktuell nur Gegenprotest, sodass man sich wirklich über weite Strecken selbst versichern konnte, dass man auf der richtigen Seite der Geschichte steht und Teil einer großen Bewegung ist. Die beiden Redner, Christian Auffiero und Matt Britton, sind beide erfahren genug und wussten, wie sie diese Grundstimmung eben aufgreifen in ihren Reden, um die ZuhörerInnen mitzunehmen. Beide Reden würde ich als expliziten Aufruf zum Kulturkampf von Gut gegen Böse verstehen. Sie sind natürlich die Guten, die Thin Holy Line, wie das Britton eben in seiner Rede bezeichnete, also die heilige Linie, die sich jetzt formieren muss, um sich dem Bösen entgegenzustellen. Die hat er auch explizit benannt, nämlich als Antifa, als The Anarchists und Satan. Im Vergleich zur eher aggressiven Rede von Matt Britton schlug Auffiero fast schon sanfte Töne an. Seine Rede war geprägt von dem Versuch, die ZuhörerInnen unter dem Label Lifefluencer zu vereinen, also einer Kombination aus Influencer und Lebensschützer oder so. Dazu muss man sagen, dass Auffiero seinen Laden, also Profemina und 1000 Plus, in der letzten Zeit durchaus professionalisiert hat. Das sah man auch am vergangenen Wochenende. Also er hat seinen Verein umgewandelt in eine GmbH, in eine gemeinnützige GmbH mit Angestellten, einer eigenen Medienplattform namens Corrigenda. Und er will jetzt mit 1000 Plus die Gesellschaft verändern. Ob ihm das gelingt, ich bin da skeptisch, aber wir werden sehen. Ich sagte am Anfang jetzt, dass da viel oder mehr Schein als Sein war teilweise. Und ich meinte nicht nur die Sonne, die tatsächlich sehr schön geschienen hat am vergangenen Samstag, entgegen der Vorhersage. Ich meine damit vor allem die Außenwirkung, den ersten Blick im Kontrast zu dem, wofür diese Bewegung einfach auch steht. Man will freundlich erscheinen und so knipsten eben die FunktionärInnen ihr Lächeln an, sobald eine Kamera auf sie gerichtet war. Man kündigt den CSUler Stefan Pilsinger an, der dann kurzfristig sehr, sehr krank wird und sich doch nicht blicken lässt. Man dankt auf dem Bildschirm Adel Holzner für die Unterstützung. Danach stellt sich heraus, dass es irgendwie doch nicht ganz so ein offizielles Sponsoring war, wie das den Anschein gemacht hatte. Und was wir heute auch nochmal veröffentlicht haben, man hat eben ein Grußwort von Kardinal Marx eingeblendet und das Bistum hatte sich am Morgen meines Wissens schon bei Via BR eigentlich davon distanziert und hat jetzt auch gesagt, ein solches Grußwort hat es nicht gegeben. Also man hat irgendwie sich da ein Grußwort von Kardinal Marx ausgedacht und das irgendwie auf der Leinwand gezeigt. Genau, um zum Ende zu kommen, was die Analyse angeht, ich glaube, man kann diesem Schwung, den diese LebensschützerInnen jetzt versuchen aufzunehmen, ganz gut begegnen, indem man sich wirklich auf die eigenen Inhalte besinnt. Und das wurde ja auch gemacht am vergangenen Wochenende und in der Zeit auch vor dem Marsch fürs Leben. Da gab es Mobi-Vorträge, es gab eine Vorabenddemo, es gab Veranstaltungen und natürlich auch die Kundgebung von Francescas Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung.
Francesca, sei lieb nochmal gegrüßt. Was hast du erlebt?
Also als erstes wollte ich mal sagen, hey, ich fand die Analyse von euch mega, mega spannend, weil ich stand ja die ganze Zeit auf der anderen Seite, deshalb das Ganze habe ich nicht mitbekommen mit diesen Reden, auch das mit so Adelholzner und so, kam erst später durch, ja, Berichterstattung, genau, deshalb fand ich das sehr, sehr spannend von euch, das so mitzuhören. Es war eine richtig coole Demo auf unserer Seite. Wir sind ja schon seit Wochen am Planen gewesen, wussten ja auch schon Monate davor, okay, am 25.03. wird es wieder das Marsch für das Leben geben. Und da haben wir uns gut vorbereitet mit cooler Musik, mit einer coolen DJ, mit coolen Parolen, mit tollen Reden von beispielsweise Consent Calling, Slutwalk München, genau, und vielen anderen. Es gab auch ein Open Mic und die Stimmung war total cool. Also Leute hatten so richtig, richtig Lust gegen diese Fundis, wie wir sozusagen ja im linken Jargon sagen würden, da eben gegen sie auch Parolen zu schreien. Und das hat total Spaß gemacht.
Gab es noch Besonderheiten? Ist dir noch was aufgefallen, womit du vielleicht nicht gerechnet hast? Was habt ihr für Gegenaktionen noch gemacht?
Also tatsächlich ist uns aufgefallen, dass ganz viele junge Leute eben bei den Fundis mitliefen. Und das fanden wir so ein bisschen erschreckend. Auch Leute, bei denen wir gedacht hätten, hey, die sehen irgendwie alternativ aus. Wenn wir sie auf der Straße sehen würden, würde man auch ganz normal mit denen interagieren. Und dann aber zu merken, dass sie auf der anderen Seite von uns stehen, das war irgendwie, genau, ziemlich erschreckend.
Und von der Lina habe ich schon gehört, es gab auch einen Blockadeversuch, so von innen heraus. Erzähl mal, wie ihr das gemacht habt.
Also tatsächlich war das gar nicht von uns, okay. Sondern das haben, glaube ich, Leute ganz von selber gemacht. Also es war ja so, normalerweise gibt es ja von ASAM, also der antisexistischen Aktion München, auch nochmal eine Demo. Also oft machen wir sozusagen die familienfreundlichere Variante und ASAM die, könnte man sagen, radikalere Variante. Und genau, ich könnte mir vorstellen, dass auf jeden Fall einige Leute ja, einfach Lust hatten, sich reinzustellen und genau, und das dann auch getan haben.
So mittendrin stehen, da ist das immer schwer zu sehen, aber hast du irgendwie gehört, wie viele Gegenaktivistinnen sich haben mobilisieren lassen?
Tatsächlich wurden wir vom Spiegel auch gefragt und natürlich, wenn die Presse fragt, sagen wir, hey, das waren mindestens 500 Leute. Aber realistischerweise waren es vielleicht 300. Das ist auch ganz gut vergleichbar mit der Menge an Menschen, die letztes Jahr auch da waren. Deshalb, ja, es gab keinen Schwund, aber leider gab es auch jetzt nicht einen krassen Zuwachs.
Wenn du jetzt so zurückblickst, bei wie vielen Gegendemos warst du so in den letzten Jahren dabei? 2, 3 Jahre?
Also es war ja Corona, deshalb zu der Zeit nicht so viel. Ich engagiere mich nicht nur feministisch, sondern auch sozusagen anders links noch dazu. Und ich würde sagen, das war jetzt meine zweite feministische Gegendemo. Ich habe andere mitorganisiert, konnte aber teilweise nicht vor Ort sein. Und der letzte war tatsächlich die Gegendemo, wo ihr die ganzen ja Aussagen eingespielt habt. Eben die Gegendemo zum 1000-Kreuze-Marsch. Und genau, da war viel weniger los. Ich glaube auch, eben weil wir zwei Demos hatten. Also dadurch spaltet sich ja sozusagen die feministische Szene nochmal auf zwei Demos und so hatten wir es ein bisschen fokussierter und konzentrierter auf einer Demo.
Francesca, du hast es ja schon angedeutet, du machst ja noch mehr. Du bist auch im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München aktiv. Wer seid ihr? Was macht ihr da?
Wie ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, aber hier nochmal für alle ZuhörerInnen, die noch dazugekommen sind, das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München, also es gibt auch einen Bundesverband, aber genau, wir sind ja hier vor Ort, ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Initiativen, Organisationen, Parteien und Privatpersonen. Und wir setzen uns vor allem eben für reproduktive und sexuelle Selbstbestimmung ein. Wir möchten vor allem auch diese real existierende Vielfalt an geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung und verschiedener Lebens- und Familienformen wollen wir sichtbarer machen. Und uns geht es vor allem auch um so rechtliche Gleichstellung und Gleichberechtigung von Individuen aller Art, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft, soziale, ökonomischer und gesundheitlicher Situation.
Eine Frage, als ich dir so zugehört habe, ist mir die Frage gekommen, von der Lina haben wir so gehört, in Amerika, und das ist auch mein Eindruck, wird das, ich sag mal, das Klima wird kälter, das wird repressiver, es wird unfreier, eigentlich, also für mich ganz unverständlich. Hast du in Deutschland auch den Eindruck, dass es einerseits ja ein Erblühen gibt, dass Menschen einfach sein dürfen, wie sie sind und dass das von vielen auch mehr akzeptiert wird. Aber dann gibt es auch so eine Gegenbewegung, die man vielleicht auch am Wochenende gesehen hat. Wie schätzt du das ein?
Absolut. Ich würde auch sagen, dass die Rechten krass erstarken. Das hat man ja schon eben 2015, 2016 gemerkt, als die AfD das erste Mal in den Bundestag kam. Jetzt ist sie in, glaube ich, allen Landtagen auch vertreten. Also es ist total irre eigentlich. Ich würde das auch so sehen. Vor allem sind sie sehr krass gut organisiert und sehr gut einfach miteinander, ja, kommunizieren irgendwie sehr gut miteinander, dass sie eben schaffen, solche krassen Proteste auch zu organisieren. Und auch online merkt man das sehr krass. Also rechte Hetze online ist wirklich ein Ding. Ich glaube leider, dass viele Faktoren dazu führen, dass halt die Rechten immer weiter erstarken. Und ich glaube auch, dass sehr viel Geld dahinter steckt tatsächlich. Ja, das sind keine schönen Prognosen, würde ich sagen.
Was macht ihr denn sonst? Was machst du denn sonst, wenn du nicht in Sitzblockaden sitzt oder wenn du nicht auf einer Kundgebung bist?
Wir machen verschiedene Sachen. Genau, wir sind ja ein Bündnis, das vor allem aktivistisch unterwegs ist. Jetzt, unser nächstes Projekt ist aber auch eine Website tatsächlich, damit Leute einfach uns schneller finden, sich bei uns engagieren können und sich über uns informieren können. Genau, hauptsächlich machen wir tatsächlich so Demonstrationen. Wir wollen aber bald auch mehr so Aufklärungsprojekte machen. Wir machen auch so feministische Vernetzung, also so Barabende zusammen, weil das ist ja total wichtig, Bündnisse zu schmieden und einander kennenzulernen und genau, einfach gut vernetzt zu sein in der feministischen linken Szene in München. Genau, das sind, glaube ich, unsere Hauptdinge, wir machen und sonst noch kleinere aktivistische Aktionen.
Ja, von denen wüsste ich gerne mehr, aber vielleicht nicht heute. Was ich noch gerne wüsste, ist so, was ist deine Utopie? Welche Welt strebst du an? Wo möchtest du hin? Wo möchtet ihr hin?
Ein ganz zentrales Ding bei uns ist, dass wir uns hoffen würden oder dass unsere Utopie wäre, dass jede Person diskriminierungsfrei über die eigene Familienplanung und das Sexualleben bestimmen kann. Das Recht auf legale und sichere Schwangerschaftsabbrüche war und wird weiterhin ein essentieller Bestandteil sein von feministischen Kämpfen, weshalb wir für immer so dafür kämpfen werden, bis eben unsere Forderungen auch durchgesetzt werden. Beispielsweise sind unsere Forderungen, dass eben Schwangerschaftsabbrüche uneingeschränkt zugänglich sind, dass der Paragraph 218 gestrichen wird, dass es bei eben Menschen, die gesundheitlich ausgebildet werden, dass diese auch eben Schwangerschaftsabbrüche als Teil ihrer medizinischen Ausbildung haben. Genau, dann auch noch, dass eben Verhütungsmittel kostenfrei zugänglich sind, dass soziale und ökonomische staatliche Unterstützung vorhanden ist für alle Menschen, die eben auch Kinder haben wollen und dass Sexualaufklärung enttabuisiert wird. Das sind so ganz viele Forderungen, die leider noch sehr weit weg sind. Genau, ich würde aber sagen, dass wir da langsam drauf hinzusteuern und weiterhin Mehrheiten in der Gesellschaft finden werden.
Erstmal danke ich dir, Lina. Die aktuelle Situation in München. Was meinst du, worauf müssen wir uns einstellen?
Ja, wir haben es jetzt gerade schon gehört. Also es gibt ein Erstarken der extremen Rechten, auch von Antifeministinnen. Darauf müssen wir uns einstellen. Wobei ich betonen will, dass Antifeminismus eben eine eigenständige Ideologie ist und keine reine Gegenbewegung. Also selbst wenn wir jetzt alle anfangen würden, nicht mehr auf die Straße zu gehen für diese ganzen Ziele, die du gerade aufgezählt hast, Francesca, es würde weiterhin AntifeministInnen geben. So, deswegen ist Nichtstun auch keine Option. Was jetzt gerade auch schon Anklang war, dass es eben keinen Zuwachs gab an GegendemonstrantInnen. Dazu kann ich noch sagen, also früher waren es noch Gewerkschaften, verschiedene Frauenrechtsorganisationen, Vereine, Parteien, die sich eben wirklich gemeinsam hinter feministische Forderungen stellten und gemeinsam für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche auf die Straße gegangen sind. Dieser antifeministischen Allianz hat sich also eine progressive Allianz entgegengestellt und davon war, das muss man ganz, ganz einfach und brutal so sagen, in München die letzten 3 Jahre wenig zu sehen. Es waren, wie jetzt auch am Wochenende, vor allem engagierte antifaschistische und feministische Einzelpersonen, Gruppen und Bündnisse, wie eben das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung oder das Bündnis für Paradies auf Erden, die sich eben den vielen hundert, man muss sogar sagen, vielen tausend AbtreibungsgegnerInnen entgegengestellt haben. Und ich glaube, das kam jetzt auch so raus in dem Input, den ich jetzt heute Abend gegeben habe, ist, emanzipatorische Kräfte tun gut daran, sich nicht davon abbringen zu lassen, breite Bündnisse zu schmieden, wie du das auch gerade gesagt hattest, und eben wirklich weiter für körperliche, reproduktive Selbstbestimmung zu kämpfen. Wie wichtig diese Kämpfe sind, das zeigen eben gerade diese dystopischen Zustände in den USA. Feministische Errungenschaften sind fragil, und wenn wir eine Welt wollen, in der wir alle ohne Angst verschieden sein können, dann müssen wir auch unseren Po hochbekommen und uns eben einbringen. So, mein letzter Appell.
Ja, aber das ist schon das richtige Stichwort, und ich frage mich wirklich, also ich bin ja auch Gewerkschafter, ich bin bei Verdi. Ich habe keine Verdi-Fahnen gesehen, ich war allerdings auf der falschen Seite, um die zu sehen. Habt ihr das wahrgenommen? Ich sehe dich den Kopf schütteln, Nina. Habt ihr den Eindruck, warum die Kräfte, die sich auch früher gegen diese antifeministischen gestellt haben, wo die geblieben sind, warum die schwach geworden sind, warum die nicht mehr aktiv werden?
Ich glaube tatsächlich, dass sie gerade viel selber mit sich zu tun haben. Wir haben die Verdi-Jugend angefragt für eine Rede. Die meinten aber, die haben wegen den Streiks und den Tarifverhandlungen und so momentan, hatten die einfach viel zu tun und konnten deshalb nicht kommen. Was total schade ist, aber natürlich an sich, ne, feministischer Kampf und Arbeitskampf, die gehören einfach auch zusammen. Und das wissen sie auch. Wir werden sie weiterhin einladen und hoffen auf jeden Fall, dass sie weiterhin kommen.
Dranbleiben, genau. Ich glaube einfach auch, der Paragraph 218, dieser sogenannte Kompromiss, hat tatsächlich für eine Befriedung gesorgt. Viele wissen auch heute gar nicht mehr, dass Schwangerschaftsabbrüche illegal sind. Es ist also sehr, sehr abstrakt geworden. Und die Kämpfe sind einfach so ein bisschen, ja, in Vergessenheit geraten. Und erst seit eben die Kämpfe und die Debatten rund um den Paragraphen 219 wieder angefangen haben, rückt das Thema wieder ein bisschen mehr in das öffentliche Bewusstsein. Aber genau, wie man dann Menschen tatsächlich mobilisiert, das ist so die große, große Frage. Wenn wir da eine Antwort hätten.
Das wäre gut, die würden wir sofort sagen. Aber wo du den 219a erwähnt oder den 219 erwähnt hast, hast du den Eindruck, dass die Welt für Frauen, die Rat suchen, Rat brauchen, Hilfe brauchen, dass die jetzt langsam besser wird? Ist das jetzt, wendet sich da was?
Also ich finde, es gibt eben das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, es gibt die Doctors for Choice, es gibt gerade sehr, sehr engagierte ÄrztInnen oder eben auch die Pro Familia Stellen, die wirklich sehr, sehr engagierte Arbeit machen, und da kann man einfach wirklich nur immer hinverweisen, also auf jeden Fall, also da arbeiten tolle Leute sehr, sehr engagiert an dem Thema.
Wo nehmt ihr denn die Motivation her? Ich erlebe euch als zwei Menschen, die sich da einbringen, die dafür kämpfen, die daran arbeiten. Aber ich war ja auch bei dieser Demo, also da muss man ja auch ganz schön einstecken und ganz schön erleben, dass es nicht immer gut läuft. Was motiviert euch, das zu tun, dran zu bleiben, das zu machen, auch Nachteile zu erfahren?
Ich glaube, was vor allem hilft, sind einfach Leute um einen rum, die einen auffangen, irgendwie ein Netzwerk, irgendwelche, ja, so ein Auffangbecken von Menschen, die das irgendwie nachvollziehen können, die mit dir eben für das gute Leben für alle streiten. Genau, das ist so mein Number One Tipp für alle, die sich engagieren wollen. Sucht euch gute FreundInnen und MitstreiterInnen, die ja beides eben gleichzeitig sind. Und ja, haltet euch an die fest, wenn es euch mal schlecht geht.
Genau, bildet Banden, unbedingt. Und bei mir sind es einfach auch tolle Kolleginnen, auf die ich mich einfach in jeder Lebenslage verlassen kann. Und
ja, das ist wichtig. Und wenn man sich zusammenschließen will, wenn Frau Banden bilden will, wo kann sie sich denn hinwenden?
Also ihr könnt natürlich super gerne zu uns zum Bündnis kommen, zum Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Dafür könnt ihr euch einfach euer Laptop schnappen und dann eine E-Mail schreiben. Und zwar an b.f.s.sexuelle.selbstbestimmung@muck@gmail.com. Okay, ich sag das nochmal. b.f.s.sexuelle.selbstbestimmung.muck@gmail oder einfach eine Insta-Nachricht, also auf Instagram, an sexuelle.selbstbestimmung.muck. Ja, ihr habt's gemerkt, wir brauchen eigentlich einen neuen Namen für unsere E-Mail.
Das war die Sendung zum Thema Die selbsternannte Lebensschussszene, die auch in München agiert. Wir haben darüber gesprochen, wer sich dort engagiert und welche Agenda tatsächlich verfolgt wird. Dagegen stemmt sich die Pro-Choice-Bewegung, die in München feministische Ziele verfolgt. Mehr Infos dazu gibt es bei AIDA Archiv. Einfach googeln oder aida-archiv.de. Unter Aktuelles gibt es einen Artikel dazu. Verantwortlich für die Sendung ist Mike Große-Hering, der sich für eure Aufmerksamkeit bedankt. Ebenfalls bedanke ich mich herzlich bei meinen Studiogästinnen Francesca und Lina. Und beim Amir, dem heutigen Sendetechniker. Alle Links und Hinweise zu dieser Sendung findet ihr wie immer auf der Redaktionsseite auf Kante genäht, im Internet bei lora924.de. Ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen. Ich freue mich über jede Anregung. Gerade hört ihr Hirondelle von Popov, Lizenz Creative Commons BYSA 3.0.